Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur 22. Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und heute widmen wir uns mal wieder einer Spotlight-Folge. Wir hatten das ja schon einmal gemacht mit den Wertungsrichtern und das kam gar nicht so schlecht an. Und wir hatten ja auch schon angekündigt, dass wir uns noch anderen Themen widmen werden. Und deswegen sind wir heute hier, um etwas über Turnierleiter zu reden. Also Spotlight-Turnierleiter heute. Und dafür habe ich mir einen sehr, sehr erfahrenen Turnierleiter hier rangeholt, der uns sicher einige Einblicke in das Dasein eines Turnierleiters geben wird und in die Ausbildung und in die Durchführung von größeren und kleineren Turnieren. Und ich darf ganz herzlich willkommen heißen Alexander David. Hallo Alex.
Hallo Lars, grüß dich.
Sehr schön, dass du hier bist, dass ich dich heute, also zum ersten Mal ein Co-Host willkommen heißen darf, der quasi eine Folge bleibt, sozusagen.
Ist mir eine große Ehre.
Dass diese Spotlight-Folgen doch ein bisschen Dialog werden und nicht nur ein Monolog.
Genau.
Also sag mal etwas für Leute, die dich nicht kennen. Wer bist du, was machst du?
Ja, Alexander David ist mein Name. Ich habe unter anderem eine Turnierleiterlizenz, jetzt auch schon ein bisschen länger, seit über 20 Jahren. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Meine Prüfung habe ich am 6.4.2003 abgelegt, damals noch bei Dieter Taudin. Der ein oder andere, der schon etwas länger im Tanzsport dabei ist, wird ihn noch kennen. Ansonsten habe ich noch eine Scrutiny A-Lizenz für die WDSF-Turniere und ich bin Mitglied der Turnierkontrolle.
Zu diesen ganzen Sachen, die du jetzt noch erzählt hast, werden wir auf jeden Fall kommen. Was ist denn ein Scrutiny hier? auf jeden Fall sind wir ja hier, um etwas über unsere schönen Turnierleiter zu erzählen. Und dafür ist natürlich erstmal, müssen wir verstehen, was ein Turnierleiter überhaupt ist. Jeder von uns, der schon mal auf einem Turnier war, egal ob beim JMC oder beim Breaking oder beim Standard Latein, wird den Turnierleiter kennen. Das ist der Mensch, der meistens auf den Turnieren auch das Mikro in der Hand hat. Das ist nicht bei allen Turnieren so, aber bei den meisten wird es auf jeden Fall der Fall sein. Korrigiere mich, wenn ich immer falsch liege. Ich habe zwar auch eine Turnierleiterlizenz, aber ich kann ganz trotzdem mal Scheiße erzählen. Nein, da bin ich mir noch halbwegs sicher, dass ich da richtig liege. Und wir unterliegen ja allen Leuten, die im Tanzsport irgendwie aktiv sind, unserer ganz tollen Turnier- und Sportordnung. Und die Turnierleiter ebenfalls auch. Und die müssen ja, sagen wir mal, die TSO so ein bisschen durchsetzen oder sich an diese auch halten, weil da ja ein paar Sachen immer drinstehen, die gemacht werden müssen und Sachen, die von den Paaren gemacht werden müssen, wie zum Beispiel eine Kleiderordnung.
Genau, so ist das. Und damit hast du eigentlich schon ganz grob umrissen, was ein Turnierleiter oder auch ein Ballsitzer oder ein Protokollführer oder eine Chairperson, das sind alles Leute, die über die gleiche Lizenz verfügen, die aber unterschiedliche Aufgaben beim Turnier haben, eben halt ja, was sie dort machen.
Ja, also ein, wie nennt man das? Das Turnierbüro nennt man das ja, ne? Die Leute, die immer hinter den Computern sitzen. Das besteht immer aus einem Turnierleiter, das ist der Mann bei den kleinen Turnieren oder die Frau natürlich auch, mit dem Mikro. Und dann haben wir einen Beisitzer, das ist diejenige Person, die eigentlich für viele Sachen verantwortlich ist, für die, wo alle Leute immer denken, das muss eigentlich der Turnierleiter machen, aber das ist eigentlich der Beisitzer. Und dann haben wir auch noch einen Protokollführer, das ist so die Person, die eigentlich am PC sitzt, um ja bei Top-Turnier dann auf Weiterklicken.
Ganz genau.
Rundenauslosung aushängen.
So ist es. Wobei ich dazu sagen muss, also es gibt natürlich nicht nur Top-Turnier, sondern auch andere Softwares für diejenigen, die sich da jetzt vielleicht nicht so auskennen. Top-Turnier ist eigentlich, ich sag mal, die Software, die am meisten benutzt wird, um eben halt Tanzturniere abzuwickeln und auszurechnen. Aber es gibt auch andere.
Genau. Ja, also wenn wir mal auf die Aufgaben von einem Turnierleiter zurückkommen, was haben wir denn als Turnierleiter zu tun?
Ja, also grundsätzlich ist der Turnierleiter natürlich erstmal für die technische Durchführung des Turniers zuständig. Das heißt, in den meisten Fällen, wie du es eben schon gesagt hast, hat er das Mikrofon in der Hand. Bei kleineren Turnieren wird beispielsweise angesagt, welche Paare tanzen, bei manchen größeren auch, aber meistens wird das ja heutzutage über die Videoleinwände gelöst oder sowas. Und ansonsten ist er noch dafür zuständig zu sagen, wie viel Paare weiterkommen, wobei das auch heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich viel Entscheidungsspielraum ist, sondern da gibt es ganz eng gestrickte Regeln in der TSO. Das heißt, es ist eigentlich keine Entscheidung, sondern ich treffe die Entscheidung zwar, aber wenn ich sie entgegen der TSO treffe, dann
gibt's ein Problem.
Gibt's einen Brief, genau.
Ja. Ja, also diese Regeln werden diese Entscheidungsfreiheiten, sagen wir mal, sind ja durch die TSO weniger geworden, aber was halt auch in vielen Fällen ja gut war, dass es jetzt eine ganz klare Regelung gibt, dass von einer 24er Runde auf eine 12er Runde runtergeschnitten wird und dann eben auf eine 6er. Das heißt, die Paare können sich auch immer darauf einstellen, kommen jetzt nur noch 12 Paare weiter, wenn wir mit 16 sind. Das heißt, es gibt nur 12 Kreuze zu vergeben und okay, da machen jetzt auch 15 keinen Sinn, aber da wissen die Paare so ein bisschen, wie sie ein bisschen planen können auch. Also das ist ein bisschen mehr Transparenz auch in der Durchführung. Genau, dann haben wir den Beisitzer.
Genau, der Beisitzer ist eigentlich derjenige, der, ich sag mal so, die ganzen formalen Richtlinien überwacht und sieht, dass es eingehalten wird. Das heißt, auf dem Blatt Papier muss er halt zum Beispiel prüfen, ob die Paare überhaupt zugelassen sind zum Tanzen. Einfachstes Beispiel, ein A-Paar darf beispielsweise natürlich nicht in der D-Klasse tanzen. Früher wurde das noch über die Startbücher gemacht, die es ja noch gab, in Papierform. Heutzutage ist das Prüfen der Zulassung der Paare eigentlich nicht mehr notwendig, weil das alles über die Software und über die ESV,
genau, die ESV.
Eben halt schon vorher gemacht.
Genau, da steht ja eigentlich alles drin oder das kriegen die Vereine dann ja, müssen sie ja runterladen, nachdem der Meldeschluss dienstags nachts fertig ist, die Vereine dann sich die entsprechend gemeldeten Paare aus der ESV runterladen, in das Programm ja auch direkt rein und dann hat man ja auch viel weniger Aufwand als noch früher, wo sie dann alle händisch eingegeben werden mussten, beziehungsweise auch noch letztes Jahr, wo alle Solo Damen und Herren, die dann zum Beispiel bei der Landesmeisterschaft letztes Jahr, die mein Verein ja durchgeführt hat, sich gemeldet hatten und die wir noch alle händisch eintragen mussten. Und da es 10 Tänze waren, mussten wir dann für 10 Tänze die eintragen. Also war eine tolle Aufgabe auf jeden Fall. Da sind wir auch froh, dass das dieses Jahr nicht mehr so ist, denn die Solo-Turniere sind ja jetzt auch in der ESV. Also da bitte auch nochmal drüber nachdenken, dass die Kids, die jetzt da tanzen, auch eine ID-Karte brauchen, das brauchten sie schon vorher, aber jetzt brauchen sie auch eine Lizenz dazu, dass sie die Solo-Turnier tanzen können. Das braucht man sowieso, ne? Um Turnier zu tanzen, braucht man eine Lizenz.
Ja, definitiv.
Ja. Das ist auch im Handlungsfeld des Turnier, des Beisitzers eben diese Kontrolle, dass alle wirklich da in der Klasse tanzen, wo sie sein sollten, was aber durch die ESV natürlich abgenommen wird, sagen
Richtig.
Wir mal so.
Ja. Also ich habe eigentlich gar keine Möglichkeit, als Vereinssportwart ein Paar zu melden, was bei einem bestimmten Turnier halt nicht tanzen darf. Von daher ist das eben halt weitestgehend eigentlich nicht mehr wirklich Aufgabe, aber es ist halt formell noch die Aufgabe, steht noch in der TSO.
Genau. Und dann auch noch ganz wichtig, ich hatte es ja auch schon angesprochen, diese 23.59 Uhr dienstagsabends Meldeschluss. Immer alle Leute sind immer verwundert, dass man dann doch nicht nachmelden kann. So ist das halt. Das geht halt nicht. Und es ist auch nicht so, dass man, wir das nur sagen, dass da diese Grenze besteht und dann wir könnten eigentlich, aber wir wollen nur nicht, sondern das ist halt diese 23.59 Uhr Limit, wie sagt man das? Deadline, sagen wir mal ganz cool heute, Deadline. Und dann geht halt nichts mehr. Und das heißt nicht, dass 23.59 Uhr die Paare das Turnier in der ESV melden müssen, sondern der Sportwart des Vereines das um 23.59 Uhr freigegeben haben muss. Das ist auch immer ganz wichtig, dass die Paare das verstehen, dass eben noch ein extra Schritt für eine Turniermeldung besteht, nämlich der Sportwart muss das Turnier freigeben oder muss die Meldung im Portal freigeben.
Ja, genau, das ist ganz wichtig und das kommt auch immer wieder vor, tatsächlich gerade auf den großen Turnieren, dass dann Paare am Check-in stehen, tanzen möchten, sagen, ja, ich habe mich doch gemeldet. Und das war dann irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten vor 12 an dem Dienstagabend und der Sportwart hätte dann noch 10 Minuten Zeit gehabt, es zu bestätigen. Ja. Der hat es dann nicht geschafft und
dann kann man nicht mehr mit
das Paar leider Gottes umsonst angereist. Ja,
da ist ja natürlich auch noch die Sache, dass auch Sportwarte von jedem Verein das ehrenamtlich machen. Und irgendwann kann man auch von keinem Sportwart mehr erwarten, dass um 23.50 Uhr nochmal alle E-Mails checken, um zu gucken, ob sich denn ein Paar gemeldet hat. Na, das, also nochmal an alle Paare, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt hier, bitte gucken, wenn ihr ein Turnier tanzen wollt, einfach mal eine Woche vorher.
Ja,
würde genau. Man mindestens sagen. Eine Woche vorher ist schon immer, sollte man sich entschieden haben, ob man jetzt ein Turnier tanzt oder nicht. Dann natürlich das größte Aufgabenfeld des Beisitzers ist natürlich Turnierkleiderkontrolle.
Ja, es ist ein weiteres Aufgabenfeld des Beisitzers, genau, wo man wirklich auch aktiv was tun muss. Das heißt, als Beisitzer schaue ich mir gerade in der Vorrunde und auch gerade nochmal zum Finale bei größeren Turnieren die Turnierkleidung an der Paare. Gerade insbesondere bei Kinder- und Jugendklassen ist das extrem wichtig. Ja. Die sind teilweise sehr kompliziert, diese Kleiderordnungen, und verändern sich dann von Leistungsklasse zu Leistungsklasse, als auch von Altersklasse zu Altersklasse. Und ja, wie gesagt, also gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist es echt wichtig, dass die Jungs, aber vor allen Dingen auch die Mädels halt vernünftig auf der Fläche aussehen und dass es eben halt, ich sag mal, für alle zu sehen ist, dass wir da wirklich einen ernsthaften Sport betreiben.
Ja, und das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, auch wie du gesagt hast, vor allen Dingen bei den U18 Tänzerinnen, dass dort auch darauf geachtet und es durchgesetzt wird, dass wenn irgendwas nicht regelkonform ist, wie es in der TSO steht, dass der Beisitzer das dann entweder dem Turnierleiter sagt oder selber anmerkt, dass dort bitte sich sofort umgezogen wird oder eben, ja, also man kann halt auch in einer Jeans tanzen, das ist, ne, in Straßenklamotten kann man auch ein B-Turnier tanzen, das ist zwar jetzt nicht das Ziel gewesen, aber wenn man halt nichts anderes dabei hat, dann ist es halt so, denn diese Regeln sind einfach dafür da, auch um Jugendschutz, aus Jugendschutzgründen eben dort keine Angriffsfläche zu bieten. Deswegen, wir machen das nicht nur, weil wir Spaß daran haben, dass die Kinder sich umziehen müssen und meistens mit unter Tränen natürlich, sondern es hat einfach jugendschutztechnische Gründe, und das ist auch ganz wichtig für die Eltern zu verstehen, dass diese Regeln halt gelten, und die sind ja auch für jeden einsehbar. Es ist natürlich ein bisschen schwierig zu verstehen, weil die schon kompliziert sind. Es ist auch manchmal Auslegungsspielraum schon irgendwo da, aber es gibt natürlich krasse Fälle, wo man sofort sieht, ja, nee, das, also, ne, das geht einfach nicht. Prominentes Beispiel ist eigentlich immer Rocklänge in D-Klassen, ne? Die ist dann irgendwo mal, ist dann auch zu kurz. Und Absatzhöhe bei ja. Kindern ist auch ganz oft, dass es einfach kein 3,5 Blockabsatz ist, sondern dann sind die schon auf den Pfennigabsätzen. Das ist auch immer sehr, sehr gern gesehen. Und natürlich Spitzenkleidung.
Ja, genau. Das sind so die Sachen, worauf wir achten. Und vielleicht nochmal zu dem Thema Umziehen. Also wir machen ganz oft die Erfahrung, dass das mit dem Umziehen natürlich ein Drama ist. Vielleicht gerade ein neues Turnierkleid bekommen oder sowas. Man will das jetzt anziehen. Das Turnierkleid ist aber eigentlich schon für die nächste Altersklasse gedacht. Und erfahrungsgemäß, also ich mache das ja, wie gesagt, jetzt schon was länger, und ich glaube, ich habe es einmal wirklich erlebt, dass dann ein Mädel wirklich in Jeans getanzt hat. Die haben alle irgendetwas in der Tasche, irgendwie ein Trainingsrock oder sowas, der auch völlig in Ordnung ist, und ich sag mal, in 80% der Fällen gibt es da auch keine Diskussion. Man sagt, naja, das Kleid ist leider nicht zugelassen, das wisst ihr eigentlich auch. Und dann sagt er, ja, okay, ich gehe mich umziehen. Mhm. Also meistens wissen die es eigentlich.
Ja, die wissen es aus, die probieren es halt einfach.
Ganz genau. Mhm. Und ansonsten, es gibt dann noch die Regel des guten Geschmacks. Und zwar ist es so, dass auch wenn ein Kleid zugelassen ist, theoretisch, dass es aber trotzdem irgendwie vielleicht nicht gerade angebracht aussieht. Ich erinnere mich an ein Beispiel. Ich kenne ja nicht alle Leute im Tanzsport, beziehungsweise vor allem nicht alle Tänzer und auch nicht alle Trainer. So, ich bin da ganz offen, für mich sind die meisten Paare, wenn ich Protokoll führe oder Turnierleiter bin, sind die meisten Paare, es hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber Nummern, Startnummern. Ich arbeite viel mit Startnummern, und natürlich kenne ich die Namen alle, aber ich weiß eigentlich nur ganz selten, wie die Leute wirklich aussehen. Und da habe ich vor einiger Zeit, es war damals noch beim Ostermarathon in Braunschweig, die Veranstaltung gibt es nicht mehr, total schade eigentlich, war eine super Veranstaltung, ich bin da jedes Jahr hingefahren, hab dort das technische Protokoll geführt, aber auch teilweise im Beisitzer mitgemacht. Da kam die Tochter von einer sehr bekannten Trainerin, die haben wir uns nach vorne kommen lassen, weil die ein Kleid anhatte, das war halt eigentlich zulässig, aber es war halt so ein richtiges Lackkleid, so ein schwarzes Lackkleid. Da haben wir gesagt, sorry, das geht gar nicht im Alter von 11 oder 12. Und für mich war das Paar mit der Nummer sowieso bitte mal zur Turnierleitung. Und dann kam sie dann und sie hatte ihre Mutter dabei auch direkt. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, dass das Kleid eben halt gar nicht geht einfach. Und dann kam da so eine Diskussion auf irgendwie. Und dann sagte sie auf einmal, ja, ich bin die und die und ich muss jetzt hier den Namen nicht unbedingt sagen, aber es war auf jeden Fall eine ganz bekannte Trainerin. Ich wusste das überhaupt nicht, wer das ist. Ja. Oder ich habe, glaube ich, zuerst, ich habe gefragt, wer sind Sie denn überhaupt? Genau, und dann guckte sie mich, so war das genau, und dann guckte sie mich ganz entgeistert an.
Wissen Sie nicht?
Ich bin die und die. Und ich sag, ach so, ja, okay, aber das Kleid muss trotzdem ausgezogen werden. Es war mir etwas unangenehm, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kenne die Leute oft einfach nur beim Namen, aber halt nicht
Gesichter.
Nicht vom Gesicht her.
Ja, aber das ist auch egal, wer es ist. Ne? Es ist
spielt überhaupt keine Rolle. Spielt
halt überhaupt keine Rolle.
0, gar nicht.
Das ist einfach ganz wichtige Sache, die verstanden werden muss und die auch für Turnierleiter und Beisitzer verstanden werden muss, dass sie in der Position sind, das durchzusetzen und da keine Angst vorhaben müssen, dass sie da irgendwie nicht von allen mehr gemocht werden. So, das, ne?
Nein. Keiner mag
den Turnierleiter. ist halt so. Ne? Der hat nichts mit dem Tanzen im Endeffekt oder mit dem Turnierablauf, mit dem Turnierergebnis zu tun. Deswegen ist er für die Tänzer absolut irrelevant. Und deswegen muss man nicht gemocht werden als Turnierleiter. In dem Sinne, dass man Kleiderordnung durchsetzt. Natürlich wäre es gut, wenn man einen guten Job macht und dann sich vielleicht zwei daran erinnern, oh, das war doch eine ganz gute Turnierleitung eigentlich.
Genau, und es ist ja auch wichtig, wie man es rüberbringt. Ne? Natürlich einfach nur sagen, geht nicht, umziehen ist natürlich auch, kann man machen, muss man halt nicht, sondern wichtig ist ja, dass die Tänzer und vor allen Dingen auch die im jüngeren Alter, die Betreuer, die dazugehören, die Eltern, die Trainer, wer auch immer, dass sie das verstehen, warum wir das tun und was eben halt falsch ist. So heißt es also, dass ich es erkläre vernünftig und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann wird man auch nicht gemocht, sondern man macht da ja auch nur seinen Job.
Genau. Es ist auch noch ganz wichtig, dass selbst dieser Name Beisitzer, das ist keine eigene Lizenz natürlich, sondern das ist ein Turnierleiter, der eben den Posten des Beisitzers bei dem Turnier nimmt. Das kann auch innerhalb einer Turnierveranstaltung wechseln, dass bei einem Turnier bei der Hauptgruppe D der eine Turnierleitung macht und dann der andere Beisitzer und bei der Hauptgruppe C wechselt er einfach. Also die brauchen beide eine Lizenz, eine Turnierleiterlizenz, um diese Jobs an dem Tag auszuführen. Dann ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, eine Sache noch zur Kleiderordnung. Es gibt für die einzelnen Klassen, einzelnen Leistungsklassen und Altersklassen, hattest du auch schon gesagt, die eigene Kleiderordnung, aber natürlich gibt es auch eine WDSF-Kleiderordnung, die sich etwas unterscheidet in manchen Punkten zur DTV-Kleiderordnung, und das ist eigentlich bei uns vor allen Dingen in den höchsten Klassen der Altersklassen wichtig, das heißt in der Kinderzehe, das betrifft da ist es die WDSF-Kleiderordnung und eben nicht die DTV-Kleiderordnung, dann haben wir Union 2B und Jugend A. Und dann natürlich Hauptgruppe S und Master S, das ist natürlich dann selbstverständlich. Aber in den unteren Klassen, vor allen Dingen die Kinder C, ist eben die WDSF-Kleiderordnung und die Junioren 1 C eben nicht die WDSF-Kleiderordnung, obwohl es da diesen Doppelstart gibt. Das heißt, da müssten auch die Eltern, die Betreuer, die Paare, die Trainer darauf achten, dass wenn sie solche Doppelstarts machen, wo einmal WDSF-Kleiderordnung ist und dann im Doppelstart eben nicht, dass es dann sein kann, dass der Turnierleiter sagt, okay, jetzt sind wir in der Ordnung, das heißt, da bitte einmal umziehen.
Ganz genau. Ja, und so ist es halt auch bei kombinierten Turnieren. Ne? Wenn ich Turniere kombiniere, dann sind jüngere Kinder dabei und ältere unter Umständen. Wenn ich eine Junioren 2 mit einer Jugend beispielsweise kombiniere, dann dürfen die Paare der Jugend was anderes anhaben als die Junioren 2 Paare.
Genau, dann haben wir noch die Kontrolle der Musik und der Tempi der einzelnen Titel. Das ist auch ganz wichtig. Das hatte ich ja auch beim Spotlight-Wertungsrichter gesagt, dass auch Wertungsrichter dazu in der Lage sind, einmal eine Anmerkung zu geben, wenn das 30-Sekunden-Einspiel für eine Union 1D vielleicht gerade nicht passend ist. Das darf auch die Turnierleitung selber dem DJ einmal mitteilen. Könnten wir vielleicht mal ein anderes Lied da bekommen. Und da eigentlich auch bei, wenn es vor allen Dingen U16, also ich würde mal sagen U16, die Jugend sollte es eigentlich schon, die sollte genug Musik in ihrem Leben schon gehört haben. Die U16, vor allen Dingen Kinderklassen oder Union 1 Klassen, dass man da wirklich mal drauf hinhört, okay, ist das jetzt schon 5 Sekunden zu lang? Dann lass einfach was Neues nehmen. Ist es jetzt zu schnell oder ist die zu langsam, die Rumba? Das ist ja auch ein bisschen der Trend, dass es sehr zu sehr langsam Rumbas übergeht, die dann irgendwie nur noch 22 Takte haben und die Kinder dann einfach überhaupt nicht damit klarkommen. Also da auch als Turnierleiter drauf pochen, dass dort regelkonforme Musik gespielt wird. Und das danken dann die Fahrer auf jeden Fall einem, wenn man da zügig eingreift, um dort allen die gleiche Chance zu geben.
Richtig, ja. Das setzt natürlich voraus, muss man jetzt ein bisschen einschränken, du hast vollkommen recht, was du sagst, setzt aber ein bisschen voraus, dass der Turnierleiter auch mal, ich sag mal, zumindest mal vielleicht bis C-Klasse irgendwie getanzt hat, um dieses Gefühl dafür zu kriegen, das ist vielleicht ein bisschen langsam, das Stück, oder es ist vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoll für eine D-Klasse. Jetzt ist es ja im Gegensatz zu einem Wertungsrichter, der ja mit Sicherheit in gewisser Weise höherklassig getanzt hat, nicht so, dass ein Turnierleiter das zwangsläufig auch getan haben muss und ein Beisitzer, sodass da halt oft dann der Wertungsrichter halt mal vorbeikommt, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm und völlig legitim finde, absolut. Weil gerade wenn man dann vielleicht noch in 2 Gruppen tanzt und die eine Gruppe kriegt dann eine ganz vernünftige Rumba in einem vernünftigen Tempo und die anderen müssen sich dann irgendwie mit 21 Takten die Minute rumschlagen oder so, das Ganze soll ja auch sportlich fair ablaufen. Das ist ja sowieso die, ich sag mal, die oberste Regel, die wir immer haben.
Ja. Oder der PD-Europameisterschaft war das. In Karlsruhe. Da ist ab der 24 ist 3.0 Wertungssystem. Das heißt, dass der Paso Doble bis zum dritten Highlight gespielt wird. Das ist da nicht passiert im ersten Heat, sondern der DJ hat nach dem zweiten Highlight die Musik ausgemacht. Und alle haben sich noch Kräfte gespart für die letzten 40 Sekunden und lagen dann im zweiten Highlight drin und haben dann gedacht, das ist ja toll jetzt, was machen wir denn jetzt? Und dann hat der Chairperson, also der Turnierleiter beim WDSF-Turnier eben gesagt, okay, die zweite Gruppe kriegt dann auch nur bis zum zweiten Highlight. Das war dann natürlich trotzdem für die zweite Gruppe ein leichter Vorteil, weil sie ja im Endeffekt sich das ein bisschen besser einteilen konnte, aber da wurde dann so eine gleiche Möglichkeiten für alle Paare geschaffen. Sondern natürlich, man hätte auch sagen können, okay, mach die erste Gruppe einfach nochmal 3 Highlights, aber ich glaube, das wollte keiner.
Überhaupt nicht nachvollziehen.
Nochmal 3 Highlights tanzen und dann war die einzige Möglichkeit, okay, wir lassen die zweite Gruppe jetzt auch 2 Highlights nur machen.
Ja.
Und dann in den Semifinal haben sie es dann hinbekommen, bis zum Ende laufen zu lassen. Aber es war halt auch irgendwie Captain Jack Sparrow Paso Doble, da weiß ich.
Herrlich.
Ja, ganz toll. Bei einer Europameisterschaft. War richtig schön, habe ich genossen auf jeden Fall.
Wusstest du eigentlich, dass die DJs bei WDSF-Turnieren auch eine Lizenz brauchen inzwischen?
Ja, das wusste ich. Ich habe gehört, dass nachdem der erste Schwung an Lizenzen raus war, dass dann auf einem Turnier ein lizenzierter DJ da war und da weiß ich nicht, da ist irgendwas, ich weiß nicht mal, was passiert ist, aber irgendwas ist war, wo noch Wochen danach darüber gesprochen wurde, was das für eine Musik war. Also ich weiß nicht, also ich nehme mal an, dass es eine Rumba mit 21 Takten war oder irgendwie ein Quickstep, weiß ich nicht, mit 53 oder irgendwie sowas. Also es war ganz komisch. Deswegen, es passiert wahrscheinlich, es ändert nichts im Endeffekt, glaube ich.
Ich glaube auch nicht, um ehrlich zu sein.
Obwohl das eigentlich eine gute Idee ist, aber wenn das halt nichts ändert, ne, ich weiß nicht, was sie da in der Ausbildung machen.
Das ist das Problem. Also ich habe die Lizenz selber nicht, um Musik auf WDSF-Turnieren aufzulegen, aber man liest ja immer schon mal den Kongresskalender, den es dort gibt von der WDSF und ich meine, das ist irgendwie ein oder zwei Tageslehrgang online gewesen und du machst den halt einmal, dann hast du diese Lizenz. Aber Musik ist ja erstens was, was eine Geschmackssache auch ist, ne? Eine Rumba, die dir gefällt, muss mir nicht gefallen und umgekehrt. Auch wenn sie jetzt ein vernünftiges Tempo hat. Mhm. Und ja, der ein oder andere ist vielleicht auch einfach nur da, um eben halt den Schein zu haben, damit er eben halt auf seiner Veranstaltung was auflegen kann. Aber letzten Endes muss man sich damit halt auch wirklich intensiv, genau wie ein Turnierleiter, intensiv mit dem Thema Musik beschäftigen.
Ja.
Weil das ist ja für unseren Sport eklatant wichtig, die Musik.
Ja, auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann haben wir natürlich auch noch ein großes Thema Schrittbegrenzung. Das ist natürlich schwierig, denn eigentlich ist Turnierleiter und Beisitzer nicht befugt, diese zu kontrollieren, eben weil es da keine Mindestklasse zu tanzen gab und keine Trainerlizenzen vorhanden sein müssen.
Genau, das nicht nur eigentlich, sondern die haben damit nichts zu tun. Genau. Das heißt, selbst wenn ich eine S, also ein S-Klasse-Tänzer bin oder vielleicht sogar Turnierleiter mit einer A-Trainerlizenz habe und ich sehe, der tanzt da in der D-Klasse was er nicht darf, ist halt dann an der Stelle einfach nicht mein Affen, nicht mein Zirkus.
Ganz genau. Das ist eben nur die Aufgabe der Kommission, die dann eingesetzt wird vom Verband auf Turnieren. Das war, im TNW weiß ich es noch, war letztes Jahr 2023 auf der Latein-Jugendlandesmeisterschaft. Da war eine, die dort eingesetzt wurde. Und ja, jetzt hatten wir beim Wiederfehl letztes Jahr, war nämlich auch eine. Mhm. Das war mal Probeweiser auf einem größeren Turnier, das einfach zu machen. Und da sind natürlich direkt Paso Doble B-Klasse, mal ganz klassisch, erstmal schönes A-Programm tanzen. Ach, da gibt's eine Schrittkontrolle, da gibt's eine Schrittbegrenzung, Paso Doble, das ist ja neu. Ja, also da waren auch ganz viele Sachen, die dort angemahnt wurden und auch heftigere Sachen, also wie zum Beispiel eine A-Choreografie in einem Paso Doble zu tanzen, was ja eigentlich nicht geht. Und deswegen da auch einmal drauf achten, denn das kann halt auch böse Folgen für die Paare haben. Vor allen Dingen für die Paare, die Trainer eben nicht, aber die Paare leiden dann darunter. Sie wissen es nicht anders, weil sie haben keine Trainerlizenzen, dafür sind die Trainer verantwortlich. Und es kann dann eben auch sein, dass sie disqualifiziert werden.
Genau, also das Prozedere ist an der Stelle relativ eindeutig. Es gibt diese Kommission besteht aus zwei Leuten, die haben beide eine Trainer-A-Lizenz meines Wissens nach. Die werden dann vom Verband auf eben halt zum Beispiel eine Landesmeisterschaft geschickt. Schauen sich die Vorrunde an, notieren, was sie sehen dort. Danach wird verglichen, wenn die beide das Gleiche gesehen haben bei einem bestimmten Paar, dann wird das Paar halt rangezogen, wird dann verwarnt, heißt du, mach das in der nächsten Runde nicht nochmal. Und wenn das dann halt nochmal passiert, dann hat der Turnierleiter da auch überhaupt keine Möglichkeit mehr, sondern dann muss das Paar disqualifiziert werden. Es gibt dann nicht irgendwie noch, ich weiß es nicht genau, irgendwie durch Mitleidstränen oder sowas, sondern da gibt's halt keinen Handlungsspielraum mehr, sondern wenn die Kommission sagt, nee, das haben wir jetzt zweimal gesehen, es ist verboten, dann ist das Paar einfach raus und das ist natürlich extrem bitter.
Ja,
weil die Paare es auch nicht wissen, was sie tanzen dürfen, gerade in den unteren Klassen.
Das ist ja auch nicht die Aufgabe. Das ist die Aufgabe. Paare, das können sie halt nicht wissen, dafür fehlt ihnen einfach die Routine oder das Wissen auch an, was überhaupt zu tanzen ist oder nicht. Ich habe gelesen, meine ich, dass wenn eine Schrittbegrenzungsfehler im Finale entdeckt wird, das sofort zur Disqualifikation führt.
Das ist gut möglich. Ich müsste jetzt allerdings an der Stelle, ich möchte da meinen alten Lehrmeister Dieter Taudin einmal zitieren. Du musst nicht wissen, was in der TSO steht, du musst nur wissen, wo es steht. Genau, der Spruch ist ziemlich alt, aber es ist immer noch wahr und immer noch...
Ist auch ein dicker Schinken.
Sehr beliebt, genau. 250, 260 Seiten sind das ungefähr. Ja. Und ich müsste tatsächlich auch nochmal reingucken, wie das jetzt im Finale genau ist.
Und genau deswegen wird es auch jetzt wahrscheinlich erstmal auf Landesmeisterschaften keine Schrittkontrolle mehr geben. Denn was passiert, wenn ein Paar auf einer Landesmeisterschaft ein Finale tanzt und dort ist dann ein Schrittbegrenzungsfehler und es wird disqualifiziert? Es kann keine deutsche Meisterschaft tanzen.
Das ist korrekt.
Ganz genau. Ja, deswegen sind wir da so ein bisschen in der Überlegung, dass man das zum Beispiel beim Wiederfeh macht, wo im Endeffekt ja sogar viel mehr Paare zu sichten sind als auf einer Landesmeisterschaft, weil dann auch eben mal außer TNW-Paare kommen, wo eigentlich im TNW Schrittbegrenzungsfehler eigentlich gar nicht das Problem sind, würde ich mal sagen. Nämlich wenn man diese Auflistung anguckt vom Wiederfeh, dass da doch viele Paare, die außerhalb des TNWs tanzen, durch Schrittbegrenzungsfehler aufgefallen sind und deswegen gar nicht so schlecht ist, dass wir das auf größere Turniere vielleicht mal verlegen. Also wenn man mal ich weiß nicht, vielleicht Dancecom kann auch sein, sind auch viele D-Klassen, C-Klassen, dass dort mal überprüft wird, wie schrittbegrenzungstechnisch das aussieht.
Ich glaube, auf der GOC wird tatsächlich
bei den Kindern
C, ja, wird das, glaube ich, immer kontrolliert. Ja. Das ist, glaube ich, so eine Institution, dass das, ich glaube, immer Petra macht.
Genau.
Mit dem Schönberger heißt er, glaube ich.
Das weiß ich nicht, mit wem sie das macht.
Ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, jedes Jahr immer die gleichen zwei, die es machen. Man liest es jedes Mal danach im Tanzspiegel. Genau, und genau.
Ja, auf der GOC genau, ist es schon wirklich,
auf jeden Fall statt.
Schon wirklich lange, dass es im Hegelsaal da immer,
genau, die, immer
Schrittkontrolle,
im Hegelsaal.
Die Schrittkontrolle gibt, weil es da eben auch zu vielen Problemen kommt. Aber das ist dann auch nur eine Runde und danach tanzen sie alle gut. Weil die haben auch genau wie die Kleider zwei Choreos im Gepäck.
Genau,
zwei Kurse, so zwei Kleider. Genau, dann haben wir noch unseren Protokollführer, der muss eben keine Wertungsrichterlizenz soll er sowieso nicht haben, aber keine Turnierleiterlizenz haben, sondern der ist ja eher dafür da, sagen wir mal, das System so ein bisschen zu bedienen, aber das System gibt einem eigentlich relativ viel vor, was man nur noch machen kann. Da kann man nicht plötzlich nochmal mal eben was anderes eintippen und so, sondern das ist schon ziemlich festgezurrt, dass es sehr einfach zu bedienen ist im Sinne von, das kann jemand machen, der keine Lizenz hat.
Das ist das ist grundsätzlich völlig richtig, was du sagst. Ich finde es aber total schade, dass der Protokollführer keine Lizenz braucht, weil das sehen wir auch in der Turnierkontrolle immer wieder. Die Fehler, die gemacht werden auf den Turnieren, die passieren ganz, 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 ganz häufig bei der Bedienung der Software. Die ist zwar schon wirklich, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, das hört sich blöd an, aber man muss halt trotzdem wissen, auch wenn man so durchgeleitet wird, was tue ich denn da? Und so ganz ohne Background-Wissen ist es halt, ich find's ziemlich gefährlich. Bin eigentlich fast eher ein Fan davon, weil halt auch viele Aufgaben vom Beisitzer inzwischen weggefallen sind. Wenn der Beisitzer gleichzeitig auch den Computer bedient, so wird das, ich glaube, auch in vielen Vereinen inzwischen gehandhabt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil einfach der Workload deutlich, deutlich weniger geworden ist für den Beisitzer. Der muss nicht mehr Startbücher ausfüllen oder sowas, Wertungstabellen ausfüllen oder Endrunde ausrechnen. Das waren alles Aufgaben früher. Das macht alles der Computer heutzutage und somit ist das meistens in Personalunion, aber es ist natürlich völlig richtig, der Protokollführer braucht keine Lizenz.
Genau. Das ist aber auch bei den meisten Veranstaltern auf jeden Fall so, dass der Beisitzer eigentlich den PC bedient und Protokoll dann die Ergebnisse aushängt und wenn überhaupt.
Genau. Richtig.
Ja, dann gibt es noch eine ganz spezielle Person, die gibt es jetzt in Deutschland so noch nicht. Ich lege eine Betonung auf noch, also in der deutschen Lizenzlandschaft.
Ah, ja, eine Lizenz gibt's dafür nicht, das ist richtig.
Gibt's dafür noch nicht. Aber bei allen internationalen Turnieren, die wir in Deutschland, auch in Deutschland haben oder weltweit, gibt es immer eine Chairperson. Chairperson ist der Turnierleiter eigentlich. Und wenn wir zum Beispiel in Wuppertal in der Stadthalle sind und wir sind unten im großen Saal, dann gibt es immer jemanden, der ins Mikrofon redet. Das ist Thomas Kokott, Benny Fellbusch und Patrick Paas und wer auch immer. Alle möglichen reden da ins Mikrofon. Das ist nicht der Turnierleiter, sondern das ist, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Moderator oder
Master of Ceremony.
Master of Ceremony heißt der. Und der führt durch das Turnier als Moderator, sagt die Runden an, welcher Heat jetzt gerade dran sind. Wenn ein Paar fehlt, dann ruft er das Paar aus. Also der sagt alles durch das Mikro, aber ist eben nicht die Chairperson oder der Turnierleiter, sondern das ist die Person, die hinter diesem Master of Ceremony steht. Meistens mit einem Zettel in der Hand, wo die Heats draufstehen und die Nummern draufstehen. Und wenn da jemand fehlt, dass das mal ausgerufen wird. Und das ist dann eben der eigentliche Turnierleiter, der auch entscheidet, wie groß die Heats sein sollen, denn bei einem World Open in Wuppertal, dann sind ja mal gerne 100 Paare am Start, da kann man jetzt nicht sagen, ja, machen wir in zwei Heats 50 Paare jeweils und dann passt das schon, sondern da muss ja eine relative Gruppengröße gewählt werden, dass jeder sich irgendwie noch bewegen kann auf der Fläche. Also das sind dann, eigentlich hat er die gleichen Aufgaben wie ein normaler Turnierleiter auch, eben nur hat er nicht die Moderationsaufgaben.
Genau, er hat nicht die Moderationsaufgaben, aber ist halt dem Turnierleiter halt weisungsbefugt, ganz einfach, ne? Und ist halt dementsprechend auch dann der Chef im Ring.
Genau. Ja, das sind eigentlich so die Personen, die wir haben in einem Turnierbüro, in einem normalen, okay, Chairperson ist jetzt nicht in einem normalen Turnierbüro, aber in einem Turnierbüro, Turnierleiter, Beisitzer, Protokollführer und dann eben auch bei den besonderen Turnieren noch die Chairperson dabei. So, dann gehen wir mal zu einer Ausbildung für einen Turnierleiter. Also, wir hatten jetzt schon angekündigt oder schon öfter gesagt, dass man es gibt eigentlich nur eine große, grobe Voraussetzung, dass man 18 sein muss dafür. Ansonsten ist es eigentlich egal, was man getanzt hat. Und also grundsätzlich ja egal, was man getanzt hat und welche Lizenzen man sonst noch hat. Natürlich ist es immer von Vorteil, wenn man schon mal, wenn man weiß, dass es eine TSO gibt. Wenn man vielleicht schon einmal da reingeguckt hat, zumindest Anhang 2 irgendwie Anhang 1 ist es, ne?
Genau.
Teilordnung.
Ja.
Muss ich eigentlich wissen, ne? Anhang 1 da schon mal irgendwie sich angeeignet hat, weil das ist eigentlich, wo man auf dem Turnier am meisten mit zu tun hat, mit Anhang 1. Das ist die Kleiderordnung. Und ansonsten, ja, ansonsten braucht man nichts, ne?
Nee, eigentlich braucht man nichts, wie gesagt. Also so ein bisschen Grundkenntnisse und vor allen Dingen auch zu wissen, wie denn so ein, ich sag mal, ein normales Einzelturnier stattfindet. Oder wie das durchgeführt wird, dass es halt eine Vorrunde gibt oder halt auch direkt ein Finale geben kann. Dass wir eine Majoritätssystem haben für die Wertungen im Finale, dass wir in den Vorrunden eine Kreuzwertung haben und sowas. Das sind schon Sachen, die sollte man dann schon wissen. Ansonsten würde ich sagen, ist es ziemlich hart, das Ganze zu lernen innerhalb von, ja, den, ich sag mal, 2 Wochenenden sind das, glaube ich. Das sind immer 4 Tage, 2 Wochenenden. So lange dauert eben halt der Lehrgang.
Ja, aber ja, das ist schon manchmal ein bisschen überwältigend, weil es natürlich, man bekommt gesagt, so hier, das ist die TSO, bitteschön. Und dann muss man natürlich sich ein bisschen selber darin zurechtfinden. Aber es stehen natürlich alle Sachen in der TSO, zum Beispiel auch Jazz Modern Contemporary. Die sind natürlich für Einzelturniere, jetzt für, wenn man Latein-Standard-Turnier nimmt, sind die natürlich irrelevant, dafür, weil die brauchen wir nicht. Das gleiche ist, wenn man ein Turnierleiter eines Jazz Modern Contemporary Turnier ist, dann sind die Sachen für Einzel-Standard-Latein irrelevant. Und wenn man ein Formationsturnier leitet, dann sind halt alle anderen Sachen irrelevant, außer dieser Abschnitt. Aber das steht eben alles in der TSO drin. Deswegen muss man sich vor diesem großen Buch, also früher war es noch, ne, den Ausdruck, das hatte ja auch noch im Club, so ein großes Ding.
Der weiße Ordner war das.
Genau, damals. Der weiße Ordner, ne? Jetzt haben wir das alles immer als PDFs auf Tablets und so. Muss man sich da keine Sorgen machen, denn viele Sachen sind halt spezifisch oder Tanzart spezifisch Formation Einzel, Teacher and Student ist da sogar auch noch drin. Dann haben wir das der Jazz Modern Contemporary, also JMC, ganze Thema. Also deswegen genau. Ist das schon viel, viel, was man eigentlich für die Sache, für ein einzelnes Standard-Latein-Turnier überhaupt nicht braucht.
Genau, wobei man jetzt wieder einschränken muss, also für JMC gibt es eine separate Turnierleiterlizenz. Das heißt, mit einer Turnierleiterlizenz für Standard-Latein-Turniere kann ich jetzt kein JMC-Turnier leiten und umgekehrt natürlich auch nicht. Außerdem ist es so, dass Formationsturniere Standard und Latein mit der ganz normalen Turnierleiterlizenz für Einzelturniere Standard und Latein halt schon zu leiten sind. Ob man das dann hinterher in der Praxis tun sollte, wenn man so ein Turnier vorher noch nie gesehen hat, das steht jetzt auf meinem Platz.
Ja, ja. Also auf jeden Fall mal zu einem Formationsturnier gehen, sich das angucken, bevor man das denkt.
Könnte gegebenenfalls vielleicht
nicht
so unclever sein.
Ja, genau. dann bekommt man natürlich auch mitgeteilt oder man muss noch ein bisschen rechnen können. Also vielleicht so ein Addition bis, sagen wir mal, bis 50 ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man da Regel 11 und was weiß ich nicht noch alles mit einbezieht, sollte man schon ein bisschen addieren können. Man kann auch einen Taschenrechner benutzen, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen,
so ein ganz kleines
ganz,
bisschen
ganz kleines
wäre
bisschen.
Schon gut. Genau,
ja, da wir eben dieses Majoritätssystem noch haben, wäre das auf jeden Fall eine Idee, auch zu verstehen, warum manchmal Ergebnisse zustande kommen, weil es ja doch, wenn es jetzt auf einer deutschen Meisterschaft 9 Wertungsrichter sind, also zum Beispiel bei einer, weiß ich nicht, Master 1 S-Standard, da sind es 9 Wertungsrichter, da dann rauszusehen, warum jetzt da derjenige Zweiter geworden ist und derjenige Dritter, obwohl der eine da 3 Sechsen bei hatte und der andere noch 2 Fünfen und was weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall dann leichter zu verstehen, warum diese Ergebnisse zustande kommen. Ja, das Majoritätssystem sagt im Endeffekt ja nur aus, derjenige, der die meisten Noten für diesen Platz hat, bekommt diesen Platz. Also relativ gesehen. Und das lässt sich eben durch ein paar Regeln, die dort aufgestellt sind, oder ein paar Rechenregeln ausrechnen, welche gar nicht so schwer sind. Das ist eigentlich immer, hört sich immer schwerer an, als es eigentlich ist. Man muss eigentlich immer nur gucken, wie viele erste Plätze hat der, wie viele erste bis zweite Plätze hat der, wie viele erste bis dritte Plätze hat der, dass man da eine Majorität für einen Platz eben findet. Ne? Und so lässt sich das die meisten Sachen ganz entspannt eigentlich ausrechnen, die meisten Turniere.
Ja, eigentlich schon. Wenn das dann so in Richtung Regel 10, Regel 11 vor allen Dingen geht, wenn wir dann Platzgleichheit haben nach 5 getanzten Tänzen, dann wird es dann nochmal ein bisschen, ich sag mal, anspruchsvoller, das Ganze. Aber heutzutage hat man ja, wie gesagt, in der Regel die Computerunterstützung, genau. Der Computer rechnet das für einen, aber nichtsdestotrotz wird es in der Ausbildung immer noch beigebracht. Ich finde, das ist auch richtig, dass es beigebracht wird.
Und auch in der Prüfung eben noch.
Auf jeden Fall, genau. Das ist auch noch absolut prüfungsrelevant. Das heißt, bei jeder Prüfung für Turnierleiter wird dann quasi Endrundenwertungen vorgelesen, so wie das früher war. Die ganz Neuen, die dabei sind, kennen das vielleicht gar nicht mehr. Offene Wertungen.
Offene Wertung.
Ne? Genau, früher war es halt so, dass Wertungen hochgehalten wurden von den Wertungsrichtern und dann wurden die laut vorgelesen und dann hat man die halt auf einer Endrundentabelle vermerkt als Beisitzer und dann wurde das dann hinterher auf dem Blatt Papier alles ausgerechnet. Ja. Heutzutage wird das in den Computer eingegeben, der Computer macht die Arbeit für einen.
Da ist ja, ich glaube letztes Jahr war das auch bei der Master 1 Kombi, bei der Kombination, da war ja die Platzgleichheit erster bis dritter. Und da wurde ja dann Regel 11 angewendet, musste ja Regel 11 angewendet werden und da war ja klar, das wird jetzt für die nächsten 10 Jahre, wird das bei der Turnierleiterprüfung, dieses Beispiel. Weil du hast das Traumszenario, 3 auf dem gleichen Platz, schön Regel 10 und dann noch Regel 11 dabei, herrlich. Also da, wer Turnierleiterprüfung macht, kann sich darauf, kann wirklich sich darauf verlassen, sagen wir mal zu 60-70%, dass dieses Beispiel rankommt, weil das erst aus dem letzten Jahr ist und es eben 3 Paare waren, was ja das Traumszenario für eine Turnierleiterprüfung ist auch. Aber ansonsten ist dieses System, wie gesagt, ja alles über einen PC, da muss man nicht mehr viel rechnen. Es kann natürlich immer mal sein, dass alles ausfällt, aber das habe ich auch noch, glaube ich, noch nie gehört oder gesehen. Dass
wenn alles ausfällt, ganz ehrlich, dann ist das Licht aus, dann gibt's keine Musik mehr, dann muss der Turnierleiter anfangen zu singen, das will keiner hören. Also von daher, das ist eigentlich relativ unrealistisch, dass man dann trotzdem noch in irgendeiner Form eben halt weiter tanzt. Das glaube ich nicht.
Ja, ansonsten in der Ausbildung. Natürlich, Kleiderordnung wird auch gesprochen, natürlich, was genau. Was erlaubt ist, auch Beispiele gezeigt, was da jetzt falsch dran ist, zum Beispiel. Ne? Also einfach mal so in die Runde fragen, okay, was ist daran jetzt falsch? Ne? Dann gibt es natürlich auch immer Fälle, wo man halt drüber diskutieren kann, was nicht so offensichtliche Sachen sind. Aber das ist auch eine sehr gute Übung, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, ach okay, das hätte ich jetzt gedacht, das wäre jetzt verboten, ach, das ist aber anscheinend erlaubt, ne? Also einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, bevor man da auf die Meute losgelassen wird, die einen davon überzeugen wollen, dass das Kleid gerade erlaubt ist. Und ansonsten natürlich als Trainerleiter wichtig, irgendwie ein bisschen reden können.
Genau.
Na, man muss halt reden als Turnierleiter. Es kann natürlich sein, dass man sagt, ich will nur Beisitzer machen. Dann muss man nie reden. Aber wenn man Turnierleiterausbildung wahrscheinlich macht, ist man irgendwo daran oder weiß man, dass man reden muss. Ne? Das heißt, irgendwie mental sich darauf vorbereiten, dass man mal mit dem Mikrofon in einem Saal voller Leute steht.
Ja, genau, das ist richtig. Also von meiner Person aus ist es tatsächlich aber so, dass ich lieber den Beisitzer oder sogar das Protokoll führe. Ganz einfach, weil ich meine Stimme übers Mikrofon einfach nicht so gerne höre. Von daher, es kann jeder so machen, wie er möchte.
Genau.
Das Ganze. Aber trotzdem, Rhetorik ist also ein großer Teil von der Ausbildung. Und man geht dann auch auf so, ja, auf spezielle Situationen einfach ein, ne? Weil bei so einem Turnier kann alles wie am Schnürchen laufen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau vor, es ist schon mit Sicherheit 10 Jahre her, auch irgendwie ein Deutschlandcup oder sowas. Da ging auf einmal der Feueralarm los. Die Halle irgendwie voll mit 350 Zuschauern plus 70 Paare. Ja, was macht man da als Turnierleiter? Ich meine, die Antwort ist relativ einfach in dem Beispiel. Man evakuiert die Halle und sagt so, wir hören jetzt auf und gehen jetzt alle raus, bis die Feuerwehr da ist. Aber gibt ja auch noch andere Sachen. Gibt Sachen wie Disqualifikation, die ich ich persönlich Gott sei Dank noch nie aussprechen musste in meinen 20 Jahren. Aber dass man vielleicht Paare ermahnt, wie man das tut, wenn vielleicht irgendjemand zu Ehren ist oder sowas oder sonst irgendwelche unvorhergesehenen Dinge, da wird halt drauf eingegangen, wie ich in solchen Situationen reagiere, wie ich vielleicht das Publikum noch ein bisschen mehr einbeziehen kann und sowas ist halt auch ein ganz großer Teil der Ausbildung, ja.
Ja, zum Beispiel auch letztes Jahr Dancecom Freitag, ne, war ja auch, ne, war Freitag? Doch, ich meine Freitag war, der war auch Feueralarm auf der Dancecom.
Ja, ich hab's gelesen, ich hatte Corona, ich weiß ja, es nicht genau,
da war,
aber
das
ich
war
gehe davon
direkt,
aus.
Ich glaube, das war nach dem Freitag oder Samstag sogar. Da war die erste Runde von irgendeinem WDSF-Turnier gerade vorbei, Gott sei Dank. Und dann ist der Feueralarm losgegangen, weil sonst hätten sie die ja irgendwie vielleicht wiederholen müssen oder so. Das wäre
genau.
Ganz böse geendet.
Jede Runde muss ohne Unterbrechung durchgeführt werden, gemäß genau. TSO.
Na, deswegen war das ziemlich gut, dass sie da das gerade so geschafft haben und dann war Feueralarm und 1000 Leute standen vor der Tür. Das war, ja. war schon sehr witzig. Ja, ansonsten natürlich wird so ein bisschen auch gelehrt, welche Organe einem vorstehen, wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir haben in der einen Klasse zwei Paare und in der anderen Klasse ein Paar, also wenn man jetzt mal sagt, was kann man übergreifend machen? Eine Union 2D und eine Jugend D kann man ja, die sind zwar Doppelstarts, aber die kann man auch kombinieren, dass nicht beide Turniere ausfallen oder zumindest das eine Turnier ausfallen würde, dass man dann sagt, okay, wir kombinieren das Turnier, die zwei Turniere, dann müssen wir uns bitte daran erinnern, dass wir das nicht einfach so entscheiden dürfen, sondern da gibt es jemanden, den wir entweder anrufen oder eine Mail schreiben. Das ist Landessportwart in hier jetzt in unserem Falle, hallo Saskia, Saskia von Schröders, die ist dafür dann verantwortlich, dass dort das auch genehmigt wird, denn das ist eine genehmigungspflichtige Sache, eine Turnierzusammenlegung.
Ja, genau, ganz richtig, wird jetzt etwas abnehmen, dadurch, dass wir ja jetzt seit 2023 auch Turniere mit zwei Paaren machen dürfen,
ja.
Aber hier nochmal die ganz, ganz große Bitte an alle Turnierleiter und Veranstalter, die hier vielleicht zuhören, weil ich das in der Turnierkontrolle immer wieder mitbekomme. Wenn Turniere kombiniert sind und ihr den Landessportwart anruft und nach Genehmigung fragt, lasst euch das später schriftlich geben und ganz wichtig, schickt diese E-Mail bitte an die Petra Drees, die Vorsitzende der Turnierkontrolle, weil in der TSO ist geregelt, dass das schriftlich gemacht werden muss. Und wir kriegen im Moment so 70-80% von kombinierten Turnieren ohne schriftliche Genehmigung. Und das geht dann jedes Mal eben halt in ja Richtung Sportgericht. Und das ist sehr blöd, weil das kann man sich echt sparen, das Ganze.
Ja,
und,
also auf jeden Fall.
Genau, auf jeden Fall immer schriftlich dabei legen. Fertig, das war mir eine Herzensangelegenheit, das hier mal zu sagen.
Genau, du hast jetzt schon gesagt, dass du auch in der Turnierkontrolle sitzt. Dann das wissen vielleicht auch nicht alle, was das ist oder das überhaupt gibt. Was ist denn eine Turnierkontrolle? Oder was ist die Turnierkontrolle?
Die Turnierkontrolle, genau. Das ist quasi ja mehrere Leute in Deutschland, die besonders viel Erfahrung haben, die besonders gute Kenntnisse in der TSO haben. Die bekommen eigentlich so gut wie alle Turniere, die in Deutschland stattfinden, sprich vom kleinen Wald- und Wiesenturnier bis hin zur großen deutschen Meisterschaft, bekommen Turniere zur Kontrolle. Das heißt, jedes Turnier oder annähernd jedes Turnier in Deutschland wird danach nachgeguckt, ist das denn nach den Regeln abgelaufen? Sind beispielsweise, haben wir eben uns schon drüber unterhalten, die Teile eingehalten worden? Sprich, ist denn nach einer 24er-Runde wirklich auch eine 12er-Runde gemacht worden? Oder 13, 14, wenn da Platzgleichheit ist natürlich. Aber mussten die Wertungsrichter denn wirklich auch 12 Kreuze vergeben? Ist eine Kombination durchgeführt worden nach den Regeln, wie es eben halt erlaubt ist. Sprich, ein Turnier darf eben halt nicht aus eigener Kraft stattfinden. Und ganz, ganz viele andere Dinge noch. Beispielsweise, dass nicht mehrere Wertungsrichter aus einem Verein an der Fläche stehen und dann noch ein Paar von diesem Verein auf der Fläche tanzt. Das sind so die Klassiker, sag ich mal. Aber wir achten noch auf viel mehr. Wir achten noch darauf, dass die Wertungsrichter beispielsweise die richtige Kreuzsumme pro Tanz vergeben haben. Wir gucken auch mal so ein bisschen, wenn so ein Wertungsrichter mit seiner Wertung komplett aus der Reihe fällt, gucken wir mal, warum ist der aus der Reihe gefallen, wir gucken mal, wo das Paar denn herkommt, was er vielleicht am ersten Platz hat, was die anderen alle auf 5 und auf 6 haben. das sind eben halt solche Dinge, worauf wir dann achten, letzten Endes, und ja, unsere Chefin, in Anführungszeichen, also wir machen das alle ehrenamtlich natürlich, aber unsere Chefin ist die Petra Drees, das ist die Landessportwartin vom Landestanzsportverband Baden-Württemberg, und die verteilt das dann immer fleißig über so einen Cloud-Dienst eben halt. Und wir gucken uns das dann alles an. Wir kontrollieren auch die Wertungsrichterzettel beispielsweise, wenn wir nicht mit Digis gewertet haben, ob die Summen beispielsweise unten runter stimmen, ne? Dass man jetzt in der D-Klasse zum Beispiel keine 4 Kreuze für ein Paar geben kann in der Vorrunde, weil es halt nur 3 Tänze gibt. Ja, das sind eben halt solche Sachen, wo wir drauf achten dann. Und wenn wir dann was finden, dann geht das dann auch über die Petra zum Sportgericht, und das Sportgericht guckt sich das dann an, schaut dann insbesondere natürlich danach, ist das, was dann da passiert ist, vielleicht ergebnisrelevant? Das heißt, hat ein Paar oder mehrere Paare einen Vor- oder vielleicht auch einen Nachteil gehabt? Und ja, dann der Klassiker ist so ein blauer Brief. Ich weiß nicht genau, wie hoch dann, also man muss dann tatsächlich auch eine Strafe bezahlen als Turnierleiter. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie 500 Euro oder sowas, nee, sondern das sind dann 30, 40 Euro irgendwie so. Eben halt, wie wenn man mal falsch geparkt hat. Kann aber tatsächlich auch bei schweren Verstößen bis zum Entzug der Lizenz führen.
Mhm. Ja.
Dafür muss man sich allerdings dann wirklich schon einiges leisten.
Da muss man sich auch anstrengen für.
Ja, und das Ganze dann meistens auch Wiederholungstäter, also dann mehrfach auch irgendwie extrem doofe Sachen gemacht haben, dann kommt es vielleicht mal dazu.
Ja, genau, das, was ihr bekommt, ist ja der Turnierbericht. Das hatten wir vorhin noch nicht gesagt. Der Beisitzer macht quasi am Ende, oder ja, noch der Beisitzer macht am Ende den Turnierbericht fertig. Also wenn die Veranstaltung abgeschlossen ist, dann wird dieser Turnierbericht ja erstellt, und dann wird das automatisch auch hochgeladen, ne? Also dass man die Ergebnisse und alle Vorkommnisse irgendwie protokolliert als Turnierleiter und dann die Turnierberichte eben hochlädt, und das landet dann bei der Turnierkontrolle.
Genau, so ist das.
Genau. So, ja, genau. Das gibt es, die Problematiken mit Kreuzchen verzählen, das ist ja jetzt auch ein bisschen weniger geworden, weil es ja, sagen wir mal, durch die Digitalisierung auch ein bisschen einfacher geworden ist, ein Turnier durchzuführen. Ich war jetzt auch wieder überrascht, dass ich doch mein letztes Turnier mit Papier werten musste. Gott sei Dank hatte ich mir diesmal einen Kuli eingepackt, weil irgendwann so habe ich einfach aufgehört, einen Kuli mitzunehmen, weil ich gedacht habe, so kann ja nicht sein, dass ich sie mit Papier werten muss. Und dann so ein General Look und Finale und General Look und Finale. Ne? Aber das ist ja durch die Digis eben weniger geworden, weil auf dem Digi natürlich ist es ja quasi wie ein Handy, wo alles draufsteht und dort kein Papier anfällt. Und da natürlich auch nicht es möglich ist, weiterzugehen, wenn man eben nicht die richtige Anzahl an Kreuze hat oder die falsche Anzahl an Kreuzen, wenn man eins zu viel hat.
Genau.
Ist das dann da auch nicht möglich?
Die Digitalisierung nimmt einem da einiges ab und ja. Die Anzahl der Fehler, gerade was so ergebnisrelevante Fehler sind, ist tatsächlich rückläufig. Deswegen, ja, das kann man, glaube ich, so sagen.
Das hatte ich zum Beispiel beim Wertungsrichter-Spotlight nicht gesagt, dass es, wir kennen alle ein Digi, die schon mal gewertet haben. Wir wissen alle, dass es im Finale, wenn wir jetzt ein Sechser-Finale mal nehmen, dass es dort die Platzierungen, also links stehen die Nummern, und von den 6 Finalpaaren und daneben jeder Nummer stehen die Plätze 1 bis 6 und am Ende, oder 1 bis 7, wenn 7 Paare natürlich waren, neben, ganz am Ende steht noch ein L. Und das ist für Lifts, falls jemandem dieses Wort etwas sagt. Ein Lift ist natürlich, wenn die Füße des Partners mit Hilfe des anderen Partners den Boden verlassen. Also wenn, nicht nur wenn jemand hochgehoben wird, sondern wenn sich auch jemand abdrückt, ist das zum Beispiel auch ein Lift. Dort können dann Wertungsrichter im Finale anstatt eines Platzes das L vergeben für Lift. Das ist dann wie eine 6.
Genau.
Aber richtig. Es ist keine 6, sondern es ist wie eine 6. Dafür steht es ja dann extra da. Aber was das Interessante ist, das steht eben in den Vorrunden ja nicht drin.
Ja, ist nicht ganz richtig. Wir haben es auf den Digis relativ gut versteckt tatsächlich. Wenn du die Nummer lange hältst,
dann wird sie rot.
Dann wird sie rot und das ist dann ein Lift.
Genau
richtig.
Das ist, habe ich noch nie, ja. das wurde in meiner Wertungsrichterausbildung zum Beispiel nicht erwähnt.
Ja.
Und dann habe ich einen Lift gesehen in einer Zwischenrunde oder was. und habe dann meine Wertungsrichterkollegen gefragt, habt ihr diesen Lift gesehen? Und die haben gesagt, ja, den haben wir auch gesehen. Und wir waren 7 Wertungsrichter, 4 haben ihn gesehen, aber keiner wusste, wie man ihn markiert, weil ich gedacht habe, das geht nur im Finale. Wo ich aber irgendwie auch gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass es nur im Finale geht. Und das Paar war dann nicht weiter. Nicht wegen dem Lift war es nicht weiter. Und dann wurde es nicht disqualifiziert, weil wir es halt nicht nochmal bewerten konnten. Und da der Turnierleiter ja eben nicht das Paar disqualifizieren kann in dem Sinne. Also der Turnierleiter hat eine Macht, in gewissen Fällen Paare zu disqualifizieren, aber nicht, wenn es einen Lift tanzt.
Ja, ganz genau, so ist das. Und ich kann dir auch ein bisschen was da zum Hintergrund erzählen, warum das so versteckt ist, das Ganze. Und zwar, ich bin ja noch so ein bisschen auch in der, oder als Beta-Tester in der Entwicklung vom Top-Turnier mit involviert. Und wir hatten die erste Generation Digis, die waren noch kabelgebunden und die hatten auch noch kein Farbdisplay, sondern das waren so Monochrom-Displays. Und da konnten die Wertungsrichter auch Punkte vergeben, Punkte, so Merkpunkte, dass man sagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Paar kreuzen will oder nicht, ich mach mal einen Punkt oder ich mache auch zwei Punkte. Und daneben gab es noch so ein ganz kleines L für den Lift. Das hat dann dazu geführt, dass ganz viele Wertungsrichter geglaubt haben, das bedeutet löschen, um das Paar eben halt, was sie gekreuzt haben, um dieses Kreuz wieder dem Paar wegzunehmen, weil sie es doch irgendeinem anderen Paar geben wollten. Und das hat dazu geführt, dass wir bei einigen Turnieren quasi bei ganz, ganz vielen Paaren auf einmal von einem Wertungsrichter Lifts hatten, weil er dann immer auf L gedrückt hat und
das passiert nichts anderes, ne?
Genau, richtig. Und das hat jetzt zwar sportlich keine Relevanz, das Ganze, wenn es nur ein Wertungsrichter macht, weil das ist halt wie ein nicht vergebenes Kreuz für das Paar und das war ja auch das, was er wollte, der Wertungsrichter oder die Wertungsrichterin. Aber das ist halt der Grund, warum das an der Stelle so versteckt ist, weil wir festgestellt haben, dass es ganz, ganz oft vorkommt, dass die Wertungsrichter das eben halt fehlbedienen. Ich meine, der Wertungsrichter hat unglaublich viel Stress, gerade bei so einem großen Turnier mit 13, 14 Paaren auf der Fläche, 1,5 Minuten Musik. Ich bin ganz ehrlich, ich würde das nicht machen wollen. Ja. Ich habe da Respekt und Hochachtung vor jedem, der sich da 5, 6, 7 Stunden in diesen Saal beispielsweise bei der Danscom stellt und das tut. Und da kam es tatsächlich ganz häufig zu Fehlbedienungen, sodass man da einfach eine Sperre einbauen musste und eine Schranke einbauen musste, dass man einen Lift wirklich nur dann eben halt werden kann, wenn man das auch wirklich will.
Ja.
Und dass das keine aus Versehen Aktion ist.
Naja. Ja, ich habe es dann, nachdem ich es gehört habe, habe ich es dann noch ausprobiert in der nächsten Runde und dann wurde es rot und dann habe ich nochmal drauf gedrückt und dann war es wieder weiß und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich es für immer. Ja, aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, die eben nicht der Turnierleiter durchsetzen kann, sondern dass die Mehrheit der Wertungsrichter machen müssen. Ansonsten passiert nichts.
Genau.
Also man kann als Wertungsrichter dann natürlich eigentlich auch nicht dahin gehen und sagen, so, habt ihr das gesehen, das, was ich gemacht habe, aber ich wusste, dass es, weil ich neben zwei Leuten stand, deswegen wusste ich, dass sie es gesehen haben, weil das Paar ist quasi in meinem Gesicht getanzt, so nah waren die mir. Deswegen wusste ich, dass sie das gesehen haben und ich eine Erklärung wollte, wie das denn jetzt geht. Und aber es konnte mir bei der Turnierleiter auch keiner sagen. Also es war, ich weiß, Tim war dann zufällig da, also Tim Wattenberg war dann, glaube ich, zufällig da und hat dann gesagt, ja, musst du so machen. Ich so, ach so, das wäre schön. Das wäre schön, das vorher zu wissen.
Ja, es kommt aber wirklich auch wirklich ganz selten vor, aber es passiert tatsächlich.
Ja, natürlich, es passiert natürlich, ne? Und dann ist man eigentlich auch als Wertungsrichter angehalten, das auch einfach mal zu machen, ne? Dann, weil ich meine, sonst können wir diese Liftregel halt auch abschaffen, wenn die nicht gewertet wird.
Genau.
Sonst kann man sagen, okay, dann kann ja jeder Lift tanzen. Ja, dann kommen wir einfach mal zu verschiedenen Veranstaltungen, wo Wertungsrichter eingesetzt werden. Wir haben jetzt eigentlich viel über die kleineren Turniere geredet. Wir gehen einfach mal zu unserem größten Turnier, was wir hier haben, nämlich Danscomp. Da ist Turnierleiter insoweit natürlich interessant, vor allen Dingen im großen Saal, da ja auch der Wechsel zwischen WDSF-Turnieren und DTV Turnieren herrscht, aber was ist denn noch so in der Danscomp besonders?
Ja, also die Danscomp ist natürlich, sie lebt ja eigentlich von dieser historischen Stadthalle, ne? Das ist ja das, ich sag mal, Novum schlechthin, dass ein Turnier in so einem Gebäude stattfindet, aber rein technisch gesehen ist so ein Gebäude schon eine sehr, sehr große Herausforderung. Wenn man sich überlegt, heutzutage ist alles sehr digitalisiert, diese ganze Tanzturnier-Durchführung. Es ist so, dass auf einem ganz zentralen Punkt auf einem Server Daten abgelegt werden und es müssen überall Kabel, das heißt, gezogen werden. Es muss ein Kabel vom Check-in gezogen werden, bis ins Rechenzentrum, was hinter der Bühne vom großen Saal ist. Jeder, der die Halle kennt, weiß, wie viele Meter das sind. Ich glaube, wir verlegen jedes Mal auf der Danscom 450, 500 Meter Netzwerkkabel mit 12, 14 Switches dazwischen. Das sind jetzt als technische Komponenten, jemand, der da jetzt nicht so auskennt, nichts drum geben, kein Problem. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr große Herausforderung auf der Danscom. Dazu kommt, dass es auf der Danscom unglaublich viele Nebensysteme gibt. Es gibt ein Ticketsystem, es gibt Anzeigen von Rundenauslosungen draußen in der Halle, kombiniert mit Zeitplänen, die da angezeigt werden und dann eben halt auch regelmäßig aktualisiert werden müssen. Es gibt beispielsweise ein Startgeldportal, was auch irgendwie darüber läuft, und das ist halt wirklich eine Veranstaltung aufgrund dieser räumlichen Situation und der Tatsache, dass die Säle so weit auseinander liegen auch, was die Sache technisch extrem komplex macht.
Ja. Also jedes Turnierbüro in Wuppertal hat ja quasi ist wirklich ein Büro, weil es ja irgendwie jeder hat einen Rechner für Turnierabwicklung, also für Top-Turnier, dann haben wir einen Rechner für Zeitplan, dann haben wir einen Rechner für Livestream natürlich, den gibt's ja jetzt auch seit 2 Jahren. Und dann haben wir noch einen Rechner für den Digi-Server. Ja, das ist ja auch noch, also es ist quasi, ich weiß immer nur, weil ich im Mendelssohn-Saal, das ist ja unten. Nee.
Ist das? Ich vertue es nicht. Nee, Mendelssohn-Saal ist oben, Offenbach ist unten.
Im Offenbach, genau. So ist es. Da hinten im Turnierbüro, wir sitzen ja in der Küche da da drin.
Aber ihr habt einen großen, begehbaren Kühlschrank da drin.
Ja,
Immer im Sommer und es ist mega gut.
Das stimmt allerdings. Also da kann man echt nichts
bester Platz
sagen. Das ist echt gut. Die Getränke sind immer gekühlt und man muss einfach nur 2 Meter gehen, dann hat man das direkt raus. Also das ist schon cool. Aber es ist schon ein langer Tisch, der da steht, mit viel, viel Equipment drauf, um die ganzen Turniere dort abzuwickeln. Also das hat ja jeder Saal dort, und das ist schon extrem Aufwand, der technisch da betrieben wird, dass eben diese ganzen Turniere dort so fehlerfrei auch ablaufen können. Und wenn man jetzt zu ein bisschen weiter südlich im Mai fährt, nach Richtung Frankfurt, dann sind wir in Hessen Tanzt und haben 8 Flächen, die gleichzeitig ja auch alle simultan laufen. Das ist ja bei der Dancecom immer im Saal abhängig, aber dort in Frankfurt natürlich 8, wenn es hochkommt, 8 Flächen simultan nebeneinander her. Und das ist natürlich dann die andere Herausforderung, weil es ja dort pro Fläche auch einen Turnierleiter im Endeffekt gibt und einen Oberturnierleiter, der oben steht und die ganze Sache überwacht.
Ja, das ist tatsächlich nicht mehr so seit einigen Jahren.
Ich war schon ewig nicht mehr in Frankfurt.
Alles gut. Also es ist tatsächlich nicht mehr so. Früher hatte man tatsächlich an den einzelnen Flächen in Frankfurt noch einen Turnierleiter, einen Beisitzer und meistens noch 2 Helfer dabei, weil da mussten auf diesen Tafeln noch die Rundenauslosung aufgesteckt werden. Heutzutage gibt es einen einzigen Turnierleiter in der Halle, das ist der oben moderiert, beispielsweise der Kai Jungblut oder die Conny Straub. Und an der Fläche gibt es jeweils nur noch einen Beisitzer und einen Helfer. Und die haben letzten Endes halt vor allen Dingen die Aufgabe, Turnierkleidung natürlich zu kontrollieren. Die müssen gucken, dass die Wertungsrichter ihre Digis bekommen, und kommen eben halt nach der Runde ins Rechenzentrum gelaufen, das zentral ist. Das heißt, völlig anders als die Dancecomp, die Veranstaltung Hessen Tanzt, technisch deutlich weniger komplex, kann man sagen, weil das Rechenzentrum ist einfach in einem Raum, da oben, da wo auch der Turnierleiter halt moderiert. Und die Turnierleitungen kommen halt dann rauf mit den Digis, holen sich quasi die Wertung ab. Das heißt, sie entscheiden auch gar nicht, wer ist weiter. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie das Ergebnis dort aussieht, sondern die kommen nur rauf, holen sich die Listen ab, gehen wieder runter, hängen die aus und gucken dann wieder die Kleiderordnung. Also Hessen Tanzt, eine Riesenveranstaltung, ja. Aber was die technische Komplexität angeht, ist Hessen Tanzt überhaupt nichts im Vergleich zur Dancecomp.
Ja, ich denke mal auch durch die räumliche Nähe im Endeffekt, weil es ja Dancecomp 3 verschiedene Säle auf 2 Etagen sind.
Richtig. Genau, die haben alle unterschiedliche Zeitpläne, das gibt's halt in Frankfurt alles nicht, das ist ein Zeitplan, und ich finde aber trotzdem, dass auch das Turnier in Frankfurt, Hessen Tanzt, so einen ganz speziellen Charme hat irgendwie, weil ich finde, bei der Dancecomp, das verteilt sich so auf die 3 Tage und die Paare sehen sich so gar nicht oder so, nur so, wie soll ich das sagen, die Paare, die morgens tanzen, die sehen sich abends halt nicht, und in Frankfurt ist es halt so, du hast 3 Blöcke am Samstag, den Morgensblock, den Mittagsblock, den Abendsblock und es ist einfach immer knüppelvoll und das finde ich, das Bild finde ich einfach total klasse in der Halle und ich mag die Veranstaltung auch total gerne.
Ja, dann haben wir natürlich wir haben jetzt schon viel über die Digis geredet. Das war natürlich früher noch ein bisschen anders, dass wir die Digis nicht hatten, dass wir alle mit Stift und Papier gewertet haben und eben die offene Wertung noch hatten. Ich hatte aber auch noch bis 2018 oder 19, 18 glaube ich, hatte ich immer noch mal so ein Turnierchen, wo offene Wertung gemacht wurden. Also das ist ja auch immer noch entscheidbar.
Ja.
Dass man offene Wertung machen kann. Ne?
Genau.
Das ist natürlich zeitintensiver, da man für 6 Paare wahrscheinlich und wenn man mehrere Turniere macht, macht man das nicht bei einem Turnier, dann eben die ganzen Wertungen vorlesen muss, dass der Beisitzer auch alles richtig hört. Man kann ja auch natürlich immer noch mit Digi das machen und dann trotzdem offene Wertung machen und dann eben die Wertung wird ja rüber gesendet, dass man gar nichts mitschreiben muss. Das ist natürlich auch immer noch eine Möglichkeit, aber diese Änderung, vor allen Dingen auch bei Hessen Tanzt, zu Digis zu wechseln, ist, denke ich, auch ein richtiger Schritt gewesen, da wahrscheinlich wie sie 50 Bäume pro Hessen Tanzt geschlachtet wurden, für den Papierverbrauch alleine, weil es sind 8 Flächen, es sind 8 Turniere gleichzeitig, das ist ja schon heftig, was man pro Runde da an Papier fliegen lässt.
Ja. Das ist richtig. Also ich bin in Hessen Tanzt jetzt, ich glaube, das 20. Jahr auch. Genau, ich habe in meinem ersten Jahr, wo ich meine Turnierleiterlizenz gemacht habe, bin ich nach Frankfurt gefahren und habe gesagt, hier, ich habe eine Lizenz, braucht ihr mich? Das war mein erstes Turnier, weil gerade auch jemand ausgefallen ist. Und ich erinnere mich noch, damals gab es zwar Computer, das heißt, man hat damals schon die Wertungsrichterzettel quasi per Hand übertragen in den Computer, aber mehr gab es da halt noch nicht. Ne? Und da hat so eine Rechenpause damals noch so eine Stunde, anderthalb gedauert. Ich weiß nicht genau, wann du dein erstes Turnier in Hessen mal getanzt hast.
Ich war ja Fabriksporthalle.
Ah, Fabriksporthalle, genau, die gab es auch noch.
Das war aber auch dann noch im letzten Jahrtausend.
Ja, ich erinnere mich an die Fabriksporthalle. Das war sehr leidlich immer, weil, also für diejenigen, die es noch nicht so lange dabei sind, Hessen Tanzt fand früher immer in 2 Hallen statt, in der Eissporthalle und in der Fabriksporthalle. Fabriksporthalle war eher so Kinder-Jugendturniere und einige Seniorenklassen und die Hauptgruppen, die paar starken Klassen quasi, die fanden in der Eissporthalle statt. Genau. Und heutzutage wäre das extrem schwierig, weil wir durch die ESV ja keine Startbücher mehr haben. Das heißt, es könnten schlecht Informationen von der einen Halle in die andere übertragen werden, weil es liegen halt 3 Kilometer dazwischen und ein Stadion und eine Bahnlinie. Damals, wo die ESV eingeführt wurde, haben wir uns lange überlegt, wie machen wir das denn überhaupt technisch? Und dann kam es vielleicht zu einer kleinen glücklichen Fügung. Die Fabriksporthalle wurde geschlossen, weil die gebraucht wurde für die damaligen Flüchtlinge, die gekommen sind. Und dann stellte sich die Frage einfach nicht mehr, weil die Halle war halt einfach nicht mehr da. Mhm. Und dann ist man auf 3 Tage in Frankfurt gegangen, früher war es ja nur Samstag und Sonntag. Ja. Und jetzt sind wir halt 3 Tage in der Eissporthalle und die Rechenpausen haben sich stark reduziert. Früher war halt das absolute Nadelöhr, das Eingeben oder ganz früher, ich habe noch Bilder gesehen, wo noch die Leute am Boden gekniet haben mit so DIN A0 Papier, wo dann die Gesamtwertungstabellen alle händisch eingetragen wurden, da waren die Rechenpausen 2 Stunden oder sowas.
Ja.
Und heutzutage ist das Nadelöhr überhaupt nicht mehr das Ausrechnen, weil sobald, ich sag mal, der letzte Jive da unten abgeschaltet ist oder der letzte Quickstep, wissen wir oben im Rechenzentrum schon, welche Paare weiter sind.
Ja.
Das ist also wirklich eine Sache von 2-3 Sekunden durch die Funktechnik. Heutzutage ist das Nadelöhr tatsächlich der Turnierleiter, der halt vorliest, wer weiter ist.
Ja, es ist, denke ich auch, dass es ja immer irgendwie eine D-Klasse dabei ist, parallel. Das heißt, die sind als erstes fertig und dann, sobald die B-Klasse dann, da ist ja meistens, ich weiß nicht, wie es jetzt immer ist, früher war es ja immer so, dass Paso Doble der letzte Tanz war, dass die D-Klasse diesen Cha-Cha-Rumba-Jive komplett hat. Samba war am Anfang und Paso Doble eben am Ende. Dass nachdem die D-Klasse den Jive getanzt hat, quasi schon das Ergebnis oben für die D-Klasse fertig war und wenn der letzte Paso Doble durch ist, konnte schon das Ergebnis sofort für die D-Klasse gelesen werden.
Genau, das hat sich auch etwas geändert, also die Tanzreihenfolge ist immer noch anders, aber nicht mehr so, sie ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, das hat das hat den Grund, dass die WDSF-Turniere in Frankfurt dazu gekommen sind. Die WDSF erlaubt halt nur sehr eingeschränkt diese andere Reihenfolge der Tänze und deswegen ist das nicht mehr so extrem. Aber wie gesagt, es ist halt inzwischen einfach nur noch wirklich das Vorlesen, was halt bremst. Und
in Latein geht es ja sogar noch, weil da war nur der Paso Doble, der nach hinten geschieben werden muss. Und im Standard war ja dann immer noch das Walzer Tango Quickstep und dann war Wiener Walzer Slow Fox immer noch hinten dran gehangen. Das war ja der viel größere Umbruch, aber das haben sie ja jetzt dann anscheinend ja auch geändert.
Richtig.
Ja. Genau, dann haben wir noch eine Sache für unser Wertungssystem. Wir haben ja bei uns das Majoritätssystem, Skating-System, also das heißt, wir geben Kreuze und dann im Finale die Plätze. Das ist im WDSF auch so, kommt aber aufs Turnier an. Also wenn wir ein normales WDSF Open oder ein International Open haben oder ein World Open bis zu 24er, dann werden auch immer noch die Kreuze vergeben und im Finals von den Opens und den International Opens werden auch weiterhin die Plätze vergeben, aber sobald wir auf ein World Open gehen und da in eine 24er Runde reinkommen, ist das eben nicht mehr so, denn dort kommt das Absolute Judging System 3.0 3.0 rein. Also wenn ihr irgendwo hört, war wieder mit 3.0, dann wisst ihr, was es ist. Das ist das Wertungssystem Version 3.0. Wir hatten auch schon 2.1, also es entwickelt sich immer weiter. Version 19.75 wird auch irgendwann noch rauskommen. Und dort ist es eben so, dass wir natürlich, wie ihr in der letzten Folge auch von Erik Wegewitz gehört habt, dass für uns in Deutschland oder in Deutschland so gewertet wird, dass Musik das allererste und wichtigste Wertungskriterium ist, das eben beim Absolute Judging System nicht der Fall, beziehungsweise es wird mit Technical Qualities, also mit den technischen Skills, dann mit Choreografie und Präsentation und den Partnering Skills zusammen auf eine Ebene gestellt. Da ist eben der Unterschied, dass wir dort die vier Wertungsgebiete nebeneinander bewerten und dort absolut die Paare bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1, glaube ich, noch nie vergeben wurde.
Zur Fußgängerlevel.
Ja, ich glaube 5 wurde auch noch nie vergeben, also wenn man mal ganz ehrlich ist. Also irgendwo auf einer Skala von 6 bis 9,75 bewertet, vielleicht mal eine 10, bewertet wird.
Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Wir haben das AJS, Besonderheit, das AJS wird in Deutschland auch eingesetzt tatsächlich, und zwar bei der Deutschen Meisterschaft Formationstanz. Genau. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass die kleineren Wertungen, meine 4,25 oder sowas, eingesetzt wird, aber das ist dann wirklich auch das Unterste. Ne?
Ja. Und ansonsten, wie gesagt, sind da die vier Gebiete und die werden absolut bewertet. Das heißt, dort gibt es so vom WDSF Vorgaben oder Richtlinien, was welche Punktzahl denn ungefähr sagen soll. Das ist natürlich auch immer schwierig, jetzt wirklich zu sagen, okay, 9,5 ist das. Da kann man auch immer drüber diskutieren, ob es das wirklich ist. Und in Deutschland ist es eben noch so, oder beim DTV ist es, dass wir ein vergleichendes Werten haben. Das heißt, wir versuchen die Paare nebeneinander zu sehen, was bei 16 Paaren und einer Minute 30 eine sportliche Aufgabe auf jeden Fall ist. Und dort dann die besten Paare in diesem Heat die Anzahl an Kreuzen zu geben, die wir in der nächsten Runde sehen wollen. Und dann eben auch im Finale die Paare miteinander vergleichen und dann die Plätze vergeben von 1 bis 6. Und selbst in einem WM-Finale wird das Paar absolut bewertet mit einer Note in dem Wertungsgebiet, was auf dem Digi dann erscheint bei dem Wertungsrichter. Denn ein Wertungsrichter wertet
zwei Wertungsgebiete, das wird immer ausgelost, welcher Wertungsrichter was wertet und
Dann kriegt man das nur die haben ja auch kein Digi mehr, die haben ja jetzt auch diese Mini-Tablets, dass es ein bisschen größer ist und dann sieht man nur, okay, ich habe jetzt TQ und PS, also Technical Qualities und Partnering Skills und dann werte ich nur diese zwei Wertungsgebiete, das heißt, wenn das Paar vor mir außer Takt tanzt, dann darf ich das leider nicht bewerten, wenn die Partnering Skills ziemlich gut sind. Also dann kann ich da dem eine 10,0 geben, auch wenn er leider außer Takt tanzt. Kann man jetzt sehen, wie man will, aber so ist es eben im WDSF und da ist eben der Unterschied noch zu eigentlich den meisten Nationalverbänden auch. Ich weiß gar nicht, weißt du das, ob viele Nationalverbände das schon implementiert haben oder ob das ausschließlich, also im holländischen Verband dass es immer noch das gleiche Skating-Majoritätssystem ist wie bei uns auch. Ob Verbände das schon implementiert haben?
Ich wüsste es nicht, aber ich bin auch ganz ehrlich, seitdem ich zwei Kinder habe, bin ich nicht mehr so viel international unterwegs und ich kann es wirklich nicht sagen.
Nee, also ich habe auch nicht davon gehört, dass es so ist. Ja. Also das, wie gesagt, das passiert dann auch erst bei einem World Open. Also das ist ja schon das die zweithöchste Turnierform international. Darüber ist nur noch der Grand Slam. Und dann auch beim Grand Slam nur in den ab den 24ern, genau, weil es dann eben nur noch 6 Paare auf der Fläche sein, ja, dürfen, um den Wertungsrichtern genügend Zeit zu geben, dass sie sich die Paare besser angucken. Und wenn man 48 Paare hat und dann nur 6 Paare auf der Fläche, dann sind das 8 Heats und das für eine 48er bei 2 Minuten Musiklänge, dann sitzt man da alleine schon an dieser Runde 3 Stunden oder was, und das will man keinem Wertungsrichter auch antun, denn die sind dann auch vollkommen nicht mehr fürs Finale, also fürs Finale schon lange nicht mehr, für die 24er schon schwierig.
Genau. Und dann kommen ja auch noch Solotänze dazu.
Genau.
Und
genau. Das Finale an sich dauert ja auch schon eine Stunde.
Genau, richtig.
Ja, dann, das wollen wir dann keinem antun. Ja, das ist für die Turnierleiter eben gut, mal zu wissen, dass es da eben auch Unterschiede gibt, auch wenn es in dem Ablauf des Turniers eigentlich großartig keinen Unterschied macht für die, jetzt auch für die nationalen Turnierleiter, die wir vielleicht gerade ansprechen, wird das eher, richtig, weniger ein Problem sein. Ja, ich denke, damit haben wir relativ viel abgedeckt. Wir im TNW haben, meine ich, machen eine Turnierleiterausbildung irgendwann.
Genau, wir machen eine Turnierleiterausbildung, und zwar findet die in diesem Jahr statt, vom 24.8. bis zum 1.9. Ich weiß gar nicht, ob schon ein Ort feststeht, meistens irgendwo zentral, entweder im Ruhrgebiet oder in Düsseldorf oder wie auch immer. Einfach mal schauen, es ist auf der TNW-Website unter Lehrgänge auf jeden Fall schon publiziert, ja, dass sie dort stattfindet. Sind, wie gesagt, 2 Wochenenden, jeweils immer, ich glaube, von 9 bis 16 Uhr oder sowas, ja, mit abschließender Prüfung.
Genau. Wer also daran Interesse hat, das zu machen, 24. August bis 1. September, auf der TNW-Website wird es da auf jeden Fall weitere Infos drüber geben. Gut, dann sind wir soweit durch. Vielen Dank, Alice, dass du da warst, dass du uns so tiefe Einblicke in das Leben eines Turnierleiters gegeben hast.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das war wirklich sehr informativ, und ich hoffe, dass wir auch für die Trainer so ein Spotlight machen werden. Ich habe da schon einen Gast im Auge, da muss ich ihn oder sie, vielleicht habe ich sowas gespoilert, noch überzeugen oder erstmal fragen, ob Lust dazu besteht.
Das wäre mal ein Anfang, ne?
Die Person weiß überhaupt nichts von ihrem Glück, dass sie da mitmachen darf. Genau, das wird aber auch noch passieren. Und dann, wer noch eine Idee hat, was für Spotlights es sonst noch geben könnte, der darf das mir auch auf jeden Fall gerne schreiben. Oder andere Gäste, die es noch zu interviewen gibt. Es gibt noch eine ganze Reihe von Gästen, die interviewt werden. Einfach eine E-Mail schreiben, podcast@tnw.de, oder weitere Infos gibt es auch auf der Website podcast.tnw.de. Lasst eine Bewertung bei Spotify da, lasst eine Bewertung bei Apple Podcast da, lasst eine Bewertung auch bei YouTube da. Daumen hoch, folgt da, subscribe da rein. Das hilft auf jeden Fall viel, 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 viel sehr, sehr, sehr viel, heißt das eigentlich. Auch schon ein langer Tag heute. Ansonsten, ja, ich glaube, das war's.
Ja. Hast du Spaß, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst.
Total gerne. Wie gesagt, mir sehr viel Freude gemacht.
Ja.
Und ich hoffe, ihr seid auch gut unterhalten worden in der letzten, ich weiß gar nicht, wie lange war es.
Oh, das war schon eine lange Folge, aber es ist
lang,
gut,
oder?
Die Leute wollen mehr.
Sehr gut. Ja, ich nutze das immer beim Autofahren. Ich finde es ganz praktisch.
Ja, dann viel Spaß noch, schönen Tag noch, und wir sehen uns und hören uns bei einer nächsten Folge vom Parkett ans Mikro. Bis dann. Ciao. Ja, dann danke nochmal an dich, Alex, für diese ganz tiefgründigen Einblicke in das Dasein eines Turnierleiters. Und wir kommen zu unseren Veranstaltungen. Wir starten direkt durch. Wir haben am 23. März die zweite Bundesliga Latein West in Düsseldorf, 30. März das erste Qualifikationsturnier von den Goldenen 60 und am 31. März das erste Qualifikationsturnier der leistungsstarken 70 in Schönberg. Und dann haben wir das Berlin Dance Festival vom 12. bis zum 14.14. mit allen Ranglisten Master 1, 2, 3, 4 Standards. Standard, Hauptgruppe Standard Latein, Junioren 2 Standard Latein und Jugend Standard Latein. Und ebenfalls am 14.04. in Halle Master 1 und Master 4 DTV-Rangliste in den Standardtänzen. Das heißt, wenn ihr am 12. und am 13. die in Berlin schon getanzt habt, könnt ihr am 14. dann auch noch das in Halle tanzen. Und Berlin und Halle ist ja nicht so weit voneinander weg. Ja, ich hoffe, euch hat letzte Woche dieses interessante Lied gefallen, was Erik und Bernhard noch zusammen gemixt haben. Und ja, dann sind wir durch für heute. Ich wünsche euch eine schöne Osterzeit. Die nächste Folge kommt dann am 2. April raus. Und bis dahin, alles Gute und tschüss.